Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Woche mit dem Rabe Info. Heute mit diesen Themen. Wir wollen ins SVP-Parteiprogramm. Kulturschaffende kämpfen kreativ gegen Verunglimpfungen. Und der alternative Banker. Unser Kopf der Woche ist Thomas Biri, Mitbegründer der Alternativen Bank Schweiz. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten, heute von und mit Cheyenne Mackay.
Nach zweiwöchigen Verhandlungen haben die Delegierten am UNO-Klimagipfel in Cancun ein Papier verabschiedet. Unter anderem hat man sich darauf geeinigt, das Kyoto-Protokoll weiterzuführen, und man wurde einig, dass die Erderwärmung nicht mehr als 2 Grad ansteigen soll und die Treibhausgasemissionen sollen drastisch gesenkt werden. Die Reaktionen auf den Entscheid der Klimakonferenz sind unterschiedlich. Für die Schweizer Grünen ist der Beschluss kein Fortschritt. Sie fordern nun von der Schweiz, das 2-Grad-Ziel müsse in eine rechtlich verpflichtende Vereinbarung überführt werden. Außerdem müsse die Schweiz eine Vorreiterrolle übernehmen und die eigenen Treibhausgasemissionen um mindestens 30% senken. Für die Umweltschutzorganisation WWF wurden die Erwartungen an die Klimakonferenz übertroffen. Sie bezeichnet das Resultat als verfrühtes Weihnachtsgeschenk, das mit sehr viel weiterer Arbeit verbunden ist. Besonders positiv wertet der WWF wesentliche Beschlüsse im Bereich der Finanzierung des Klimafonds, der Vermeidung von Abholzung und des Technologietransfers. Von der Schweiz fordert der WWF, dass sie ihre Treibhausgasemissionen um 40% reduziert. In Bangladesch starben 4 Menschen bei den Zusammenstößen mit der Polizei während Protesten der Textilarbeitenden. Die Proteste gehen nun weiter. Mehr als 4000 Arbeiterinnen und Arbeiter blockierten die Straßen. Sie protestieren dagegen, dass ihre Arbeitgeber ihnen nicht den Mindestlohn zahlen, den die Regierung eingeführt hat. In den Textilfabriken in Bangladesch ist das Lohnniveau extrem niedrig. Zahlreiche westliche Firmen wie H&M und Levi Strauss lassen ihre Kleider dort produzieren. Seit vergangenem Monat gilt für die Textilbranche in Bangladesch der Mindestlohn von umgerechnet knapp 42 Franken. Die Regierung reagierte mit der 80-prozentigen Aufstockung auf eine vorherige Protestwelle. Morgen muss sich der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi einem Misstrauensvotum stellen. Die Opposition hat die Abstimmung beantragt. Falls Berlusconi beim Misstrauensvotum scheitert, müsste er zurücktreten, könnte aber vom Staatspräsidenten den Auftrag erhalten, eine Neuauflage seiner Regierung zu versuchen. Einen Tag vor der Abstimmung hat Berlusconi nun das Parlament zur konstruktiven Zusammenarbeit aufgefordert. Berlusconi hat seit dem Bruch Ende Juli mit seinem ehemaligen Bündnispartner Gianfranco Fini keine Mehrheit mehr im Parlament. Bisher hatte er stets einen Rücktritt ausgeschlossen und wollte im Falle eines Scheiterns Neuwahlen anstreben. 3 von 4 Personen, die in der Schweiz leben, sind sehr zufrieden mit ihrem Leben. Andererseits ist jede 7. Person armutsgefährdet und knapp 7% der Bevölkerung muss materielle Entbehrungen hinnehmen. Dies sind die Ergebnisse einer Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen, die das Bundesamt für Statistik veröffentlichte. Zum ersten Mal wurden die Lebensbedingungen auf breiter Basis untersucht, indem Informationen über das Wohlbefinden und die Einkommensverteilung kombiniert wurden. Auch die Evangelische Volkspartei, die EVP, will den freien Sitz im Ständerat erobern. Die EVP hat heute den Thuner Grossrat Marc Jost für den freien Berner Sitz nominiert. Um die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Ständerat bewerben sich auch SP-Frau Ursula Wyss, Adrian Amstutz von der SVP und FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. Die Ersatzwahl findet im Februar statt. Beobachter gehen davon aus, dass der Sitz erst im zweiten Wahlgang vergeben wird. In der Deutschschweiz kostet ein Kaffee Creme im laufenden Jahr durchschnittlich 3,95 Franken. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Kaffee damit 6 Rappen teurer geworden. Die alljährliche Erhebung des Branchenverbands Cafetiers Suisse zeigt starke regionale Unterschiede der Preisentwicklung auf. Im Kanton Bern ist der Kaffee am günstigsten mit einem Durchschnittspreis von 3,74 Franken. Und im laufenden Jahr haben von 4 von 10 Anbietern den Preis erhöht. Im Kanton Zürich kostet der Kaffee mindestens 4 Franken, jedoch haben im laufenden Jahr mehr als 3/4 der Anbieter auf einen Preisaufschlag verzichtet. Noch der Blick aufs Wetter. Heute kann es einige Sonnenstrahlen geben. Im Flachland wird es maximal minus 1 Grad und es geht eine leichte Bise. Am Donnerstag bleibt es wechselnd bewölkt mit einigen sonnigen Abschnitten. Es bleibt frostig. Die Temperaturen erreichen in den nächsten Tagen maximal 5 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Kulturbürokraten verhätscheln Staatskünstler. Das behauptet die Schweizerische Volkspartei SVP in ihrem vor einer Woche verabschiedeten Parteiprogramm. Dass die SVP am liebsten Kulturförderung auf ein Minimum beschränken möchte und stattdessen auf Mäzene wie Milliardär und Parteistratege Christoph Blocher setzt, ist nichts Neues. Neu ist aber, dass im Parteiprogramm Künstler mit Namen genannt werden. Für die Kulturschaffenden der Aktionsgruppe Kunst und Politik ein Grund, auf kreative Weise gegen die Verunglimpfungen zu kämpfen. Mehr dazu im folgenden Bericht.
Der Berner Schriftsteller Guy Kneta ist einer der Aktivisten der Gruppe Kunst und Politik. Die Gruppe will mit gezielten Aktionen von Kulturschaffenden kreativ zu politischen Themen Stellung nehmen. In den letzten Monaten hat sich die Gruppe gegen die Ausschaffungsinitiative engagiert, aber auch gegen die Übernahme der Basler Zeitung durch SVP-nahe Kreise. Jetzt hat sie das Parteiprogramm der SVP ins Visier genommen.
Ganz konkret in den nächsten Tagen werden wir einen Aufruf machen im Zusammenhang mit dem neuen Parteiprogramm der SVP. Da gibt es einen Abschnitt Kultur, sehr überraschend, dass es das plötzlich gibt. Und da gibt es dann eine Passage, wo gegen einzelne Künstlerinnen und Künstler gehetzt wird. Also da steht Pippi Lotti Rist beispielsweise drin als eine Dauergeldbezügerin der Pro Helvetia, was ja ein bisschen absurd ist, wenn man weiß, wie Pippi Lotti Rist international gehandelt wird. Also die wird einen minimalsten Teil von Pro Helvetia bekommen. Das ist völlig absurd. Ähnlich mit Christoph Büchel, also dieser Kleinstbetrag, den die Pro Helvetia bezahlt hat, ist so läppisch gegen die Unsummen, die bezahlt werden für Werke von Christoph Büchel. Also es ist realitätsfremd. Und so etwas steht aber dann in diesem Parteiprogramm drin. Und da machen wir eine sehr lustige Aktion, indem wir uns damit solidarisieren und eigentlich einen offenen Brief schreiben an Toni Brunner und sagen, wir möchten auch ins Parteiprogramm, wir sind auch verhätschelte Staatskünstler, schreiben Sie doch unsere Namen auch rein. Und ich hoffe, dass es jetzt ein paar hundert unterschreiben und dann schicken wir das.
Guy Kneta erklärt weiter, warum es überhaupt nötig ist, dass Kulturschaffende auf das Parteiprogramm der rechtskonservativen Partei reagieren muss.
Das ist eine Scherzaktion mit einem aber eben sehr realen Hintergrund, weil es eigentlich ein ungeheurer Vorgang ist, wenn eine Partei plötzlich Künstler namentlich in ihr Parteiprogramm hineinschreibt. Es ist ja auch es ist so dieses Personifizieren, diese Zielscheiben, diese Feindbilder produzieren, und mich erinnert das wirklich sehr, sehr an den Kalten Krieg oder eben, wenn man dann noch weiter zurückgeht an diese 30er Jahre, wo plötzlich ja so Begriffe wie entartete Kunst, also es geht wirklich in diese Richtung, wo man sagt, das ist eben so eine teuer bezahlte, fragwürdige Kunst. Das ist, finde ich, etwas extrem Heikles.
Die Aktion von Kunst und Politik ist eine Hommage an die Schriftsteller Oskar Maria Graf und Bertolt Brecht.
Oskar Maria Graf war ein bayerischer Volksautor zur Zeit von Bert Brecht. Und der ja eben, als die Bücherverbrennung war, hat er, also wurde er nicht verbrannt und hat dann eben geschrieben, er möchte auch verbrannt werden. Seine Bücher seien auch eben eigentlich staatsfeindlich, die müsse man mitverbrennen. Er ist dann kurz darauf emigriert und Bertolt Brecht hat ja eben dieses sehr bekannte Gedicht geschrieben von der Bücherverbrennung, wo dann eben ein Dichter sagt, ich möchte auch verbrannt werden. Und das ist eigentlich ein eben, das ist, da hat er diese Geschichte von Oskar Maria Graf, den er kannte, aufgegriffen und eine Gedichtform gebracht. Und für mich hab ich gedacht, das ist eine kleine Referenz an Oskar Maria Graf.
Und das hat Bertolt Brecht in den 30er Jahren geschrieben, als die Nazis Zehntausende Bücher verbrennen ließen. Als das Regime befahl, Bücher mit schädlichem Wissen öffentlich zu verbrennen und allenthalben, Ochsen gezwungen wurden, Karren mit Büchern zu den Scheiterhaufen zu ziehen, entdeckte ein verjagter Dichter, einer der Besten, die Liste der Verbrannten studierend, entsetzt, dass seine Bücher vergessen waren. Er eilte zum Schreibtisch, zornbeflügelt, und schrieb einen Brief an die Machthaber. «Verbrennt mich!» schrieb er mit fliegender Feder. «Verbrennt mich! Tut mir das nicht an! Lasst mich nicht übrig! Habe ich nicht immer die Wahrheit berichtet in meinen Büchern? Und jetzt werde ich von euch wie ein Lügner behandelt? Ich befehle euch! Verbrennt mich!»
Wer bei der Aktion von Kunst und Politik mitmachen will, kann dies auf deren Internetseite tun. Den Link finden Sie auf www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Die Schweiz, das Bankenland, in dem der Staat eine Grossbank rettet und wo Banker in der Gesellschaft keinen allzu guten Ruf mehr genießen. Einer dieser Banker ist unser Kopf der Woche. Thomas Bieri arbeitet aber nicht für eine Grossbank, sondern ist Mitbegründer der Alternativen Bank Schweiz, die seit 20 Jahren besteht. Die Alternative Bank, kurz ABS, investiert nur in die reale Wirtschaft und unterstützt Unternehmen, die sich sozial und ökologisch verhalten. So gibt die ABS zum Beispiel Kredite für Biobauernhöfe, für Windkraftwerke oder therapeutische Einrichtungen. Und sie fördert den gemeinnützigen und sozialen Wohnungsbau. Doch Thomas Bieri war nicht immer ein alternativer Banker. Vor seiner Zeit bei der ABS war auch er bei einer Schweizer Grossbank tätig. Cheyenne Mackay wollte von ihm wissen, was ihn denn vor 20 Jahren dazu bewogen hat, der Grossbank den Rücken zu kehren und sich für eine alternative Bank einzusetzen.
Ich bin ursprünglich zur Bank gekommen, mehr aus Verlegenheit denn als echtem Interesse. Ich habe dann als etwa 20-Jähriger Kurse besucht oder Seminare besucht von Wilhelm Ernst Barkow. Wilhelm Ernst Barkow war einer der Gründer der GLS Bank in Deutschland. Das war eine der ersten Alternativbanken in Europa. Und er hat mich damals so stark begeistert, dass ich mir gesagt habe, das will ich auch tun. Darauf will ich hinarbeiten. In der Zwischenzeit habe ich einerseits dafür gesorgt, dass ich mich qualifizieren konnte in jenen Bereichen, von denen ich dachte, dass ich die bei einer alternativen Bank brauchen würde. Das ist insbesondere das Kreditgeschäft. Als es dann soweit war, war ich mir nicht mehr so sicher, weil ich hatte mich ein bisschen etabliert, ich hatte ein bisschen Karriere gemacht, ich hatte einen guten Lohn. Und dann hat meine damalige Freundin mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, du, ich habe da gehört, dass da eine alternative Bank Projekt besteht, das ich gründet. Und du hast doch immer gesagt, du willst mal sowas machen. Und dann habe ich stark mit mir gerungen, weil es war ein gewisses Risiko. Man wusste nicht, überlebt diese Bank überhaupt. Auf der anderen Seite wusste ich auch, ich würde eine starke Lohneinbuße in Kauf nehmen müssen. Und ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden. Ich bin dann ein Jahr vor der Gründung in dieses Gründungsteam eingestiegen, habe dort mitgeholfen, die Grundlagen der Bank zu erarbeiten.
Sie sind seit Anfang an, seit 20 Jahren jetzt dabei bei der alternativen Bank. Jetzt so dieses Wort Banker, das ist mit der ganzen Thematik Bankenkrise, Finanzkrise so in aller Munde. Was unterscheidet denn Thomas Bieri, den Banker bei der alternativen Bank, von irgendeinem anderen Banker, der vielleicht zum Beispiel für die UBS arbeitet?
Das Wort Banker ist natürlich sehr stark in Verruf geraten durch das Verhalten der Banken in den letzten Jahren. Das war früher noch nicht so. Also als ich bei der Bank angefangen habe, war das eigentlich ein, kann man sagen, relativ langweiliger Beruf. Man hat noch nicht diese hohen Boni erhalten. Ich denke, was mich unterscheidet, ist eben das, dass wir als alternative Bank eine Dienstleistung bieten möchten, die ganz auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen. Wir haben keinen Druck, irgendein Produkt, das halt gerade gepusht werden muss, zu verkaufen, sondern wir machen eine umfassende Beratung und suchen die Lösung, die für unsere Kunden am besten passt.
Sie haben es gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Also es ist schon, die Schweiz musste eine Bank retten. Die Gesellschaft debattiert eben über diese Boni, die Sie auch gerade angesprochen haben. Die EU muss in Europa schwachen Ländern aus der Krise helfen. Wo liegt denn Ihres Erachtens das Problem beim Wirtschaften, beim Umgang mit Geld in der heutigen Zeit?
Ich glaube schon, dass es viel damit zu tun hat, dass die Marktwirtschaft oder die Marktgläubigkeit, dass das eine Art fast religiösen Charakter hat. Das heißt, jedes Unternehmen ist darauf aus, seine Gewinne zu maximieren, und das führt dazu, dass, wie das jetzt seit langen Jahren schon der Fall ist, dass sehr billiges Geld auf dem Markt ist, dass man investiert, und dadurch bilden sich immer wieder neue Blasen, und wenn diese Blasen platzen, dann gibt es diese Verheerungen. Das Tragische dabei ist natürlich, dass eben nicht diejenigen, die sich so verhalten, die quasi unverantwortlich und getrieben von Gier und von Gewinnabsichten ihr Vermögen zu vermehren trachten, das sind dann nicht die Verlierer in der Krise, sondern die Verlierer, das ist dann in aller Regel die arbeitende Bevölkerung auf der ganzen Welt, das sind insbesondere die ärmeren Länder, die darunter zu leiden haben.
Eben, Geld hat so ein bisschen diesen negativen, oder das Thema Geld, Banken hat so ein bisschen diesen negativen Beigeschmack, und trotzdem, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, das heißt, ich will, dass Geld die Welt lebenswerter macht. Wie kann denn das geschehen, dass eben nicht die Arbeiter, die Schwächeren der Gesellschaft unter diesen Finanzblasen, unter dem Umgang mit dem billigen Geld, wie Sie es genannt haben, leiden?
Das Geld an sich ist nicht gut oder böse, sondern es ist die Art und Weise, wie wir mit dem Geld umgehen, das die eine oder die andere Wirkung hat. Und wenn man einen guten Umgang mit Geld hat, wenn man in Projekte investiert, die zukunftsfähig sind und die auch einen Nutzen haben, nicht nur einen Geldnutzen, also quasi das Geld zu vermehren, sondern auch einen Nutzen zum Beispiel für die Umwelt oder für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, dann ist das Geld sinnvoll investiert, sinnvoll angewendet.
Im Moment scheint das noch ein bisschen weit entfernt zu sein, dass das generell so gehandhabt wird. Jetzt im Bankenland Schweiz, kann denn die alternative Bank da eine Vorreiterrolle übernehmen und das irgendwo dahin bringen, dass man eben verantwortungsvoll mit dem Geld umgeht?
Ich glaube schon. Das ist natürlich immer so, dass wenn man so das im Großen und Ganzen anschaut, dann sind wir nach wie vor eine kleine Nische. Aber wir haben jetzt immerhin durch unser Modell, das wir vor 20 Jahren ins Leben gerufen haben, haben wir doch heute 25.000 Kundinnen und Kunden gewinnen können, die dieses System unterstützen und die uns nun ungefähr 1 Milliarde Franken anvertrauen. Das ist natürlich sehr klein im Verhältnis des Bankenmarktes Schweiz, aber es gibt natürlich auch Das eine ist unser eigenes Beispiel, das, was wir selber machen. Auf der anderen Seite strahlt das natürlich auch aus auf andere Unternehmen, die versuchen, auch in diese Richtung etwas zu machen.
Sie sagen, die versuchen in diese Richtung etwas zu machen. Es gibt auch Großbanken, die da so vereinzelt investieren in diese Richtung. Aber in 50 Jahren wird sich das System geändert haben und man setzt da mehr auf diese soziale Art von Geld? Oder ist es sogar notwendig, dass dieses ganze Bankengebilde überhaupt überlebt?
Ja, ich glaube, wenn wir überleben wollen oder so überleben wollen, wie das heute ist, dann ist das notwendig. Wenn man schaut, was heute diese ganzen Verheerungen verursacht, dann ist es eigentlich schon der globalisierte Finanzkapitalismus, der in den letzten Jahren sich enorm ausgebreitet hat und der eben anonym daherkommt. Oder früher war es so, dass die Kapitalisten oder die Investoren hatten irgendwie noch einen direkten Bezug, die hatten ein Gesicht, die konnte man auch direkt konfrontieren mit dem, was man fand, das nicht richtig war. Aber heute ist es so, dass man die gar nicht mehr kennt und dass die auch dadurch nicht mehr diese oder überhaupt keine moralische Verpflichtung mehr verspüren in ihren Taten, in ihren Aktionen, die sie machen. Aber ich denke, dass diese Globalisierung, die dazu führt, dass immer größere Unternehmen entstehen, dass immer größere Machtballungen, Monopole entstehen, das muss irgendwann dazu führen, dass man sich wieder zurückbesinnt und sagt, wir müssen quasi in kleineren Räumen denken und versuchen, dort eine funktionierende Wirtschaft aufzubauen.
Und welche Rolle spielt denn jeder Mensch, quasi wie du und ich, der Geld anlegt auf Banken, in dieser Aussicht, dass man wieder in kleineren Dimensionen denken muss im Geldgeschäft?
Ja, ich denke, gerade als Anleger hat man eine große Macht. Wenn man über Geld verfügt, dann kann man das sehr wohl steuern, was damit geschieht, indem man es zum Beispiel anlegt bei Institutionen oder in Produkte, wo man weiß, was genau damit geschieht und dass es nicht irgendwo wieder im internationalen Finanzcasino landet und zu Blasenbildung beiträgt. Und wenn viele das tun, dann wird sich etwas verändern. Man kann Geld verdienen, aber man kann nie diese Renditen erreichen, die da zum Teil von anderen Banken oder auch Finanzberatern in Aussicht gestellt werden. Also ich denke jetzt an Renditen im zweistelligen Bereich. Das ist einerseits nicht nachhaltig und andererseits führt es eben dazu, also wenn man solche Renditen erzielen will, dann muss man eben Gewinne maximieren mit allen negativen Folgen, die das dann für andere hat. Es gibt durchaus Anlegerinnen und Anleger, die bereit sind, auf maximale Renditen zu verzichten, wenn sie dafür sehen, dass sie etwas Sinnvolles damit bewirken können. Da gibt es immer mehr davon. Also wir sehen das sehr deutlich an unserem Standort in Zürich, dass wir da sehr viele Anlegerinnen und Anleger haben, die einen anderen Umgang mit Geld möchten.
Thomas Biri, der Umgang mit Geld, was fasziniert Sie persönlich daran?
Ja, mich fasziniert daran, wie Geld wirkt, dass man eben sehr sorgfältig damit umgehen muss, damit es die Wirkung hat, die man beabsichtigt. Ich bin auch tätig in verschiedenen Stiftungen und dort sehe ich, dass wenn man aus vielleicht Gutgläubigkeit oder so zu viel Geld zur Verfügung stellt für irgendeine Aufgabe, wo die Leute dem nicht gewachsen sind, dann kann es auch Projekte zerstören, also gut gemeinte Projekte zerstören. Und das ist etwas, was mich fasziniert, dass auch geschenktes Geld kann dazu führen, dass etwas, das vorher gut sich entwickelt hat und man immer schauen musste, wo man die Mittel herkriegt, dass das dann dazu führen kann, dass so etwas zerstört wird am Schluss.
Thomas Biri, herzlichen Dank. Ich überlasse Ihnen das Schlusswort. Möchten Sie noch etwas anfügen?
Ja, ich möchte sagen, auch wenn ich vielleicht jetzt ein bisschen gewisse Dinge sehr negativ geschildert habe, ich denke, es gibt Hoffnung, ich glaube auch daran, ich bin kein Pessimist und es gibt ganz viele kleine Anfänge, wo man sieht, dass sich etwas verändert und deshalb bin ich zuversichtlich für die Zukunft.
Thomas Biri, Mitbegründer der Alternativen Bank Schweiz, ABS. Mehr zur ABS und zur Gründung vor 20 Jahren hören Sie dann im Rabe Info von morgen Dienstag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, dem 13. Dezember 2010. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion war Cheyenne Mackay. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.